Servus.
Servus.
Na, herzlich willkommen.
Gut ist es.
Ja, super. Ja, Leute, herzlich willkommen zum Unbusiness Podcast. Heute haben wir einen besonderen Gast hier aus den eigenen Reihen, wenn man das so sagen darf. Michael Skipper ist bei uns Personal Trainer, Kaffeespezialist, ausgebildeter Kaufmann, Masterabsolvent der Sporthochschule und. Und natürlich ein treuer Liebhaber, wenn ich das so sagen darf. Hi Michael, schön, dass du da bist.
Hi Os, ich freue mich sehr, hier zu sein. Schön, dass es klappt.
Ja, finde ich auch. Wir haben ja schon oft darüber geredet, dass wir eine Folge zusammen machen, weil wir da ein paar Themen haben, wo wir uns grundsätzlich einig sind, auf einen Nenner kommen. Und was diese Themen sind, sind so Sachen wie, natürlich auch für viele wichtig, Selbstverwirklichung, Weiterbildung, ne, auch persönliche Weiterbildung, berufliche Weiterbildung und worauf man achten sollte. Ich glaube, von Michael kann man auch jetzt viel so aus dem Werdegang auch für sich mitnehmen, weil du hast so diesen, ich sag mal so, klassischen beruflichen Werdegang gemacht, ne? Ein guter Schüler, guter Vorstadtboy.
Hab's versucht.
Berufsausbildung. Und ich glaube, deine Eltern haben dir auch wahrscheinlich einen sehr guten, souveränen Weg da geboten, weil sie selbst Physiotherapeuten sind mit einem großen Unternehmen. Ne? War das nicht so?
Ja.
Ja. Was machen deine Eltern? Haben
Physiopraxis inklusive Training auch. Geil. Im schönen Norden in der Nähe von Oldenburg.
Da kann man auf jeden Fall viele Athleten trainieren.
Ja. Ja, mein Bruder ist da mittlerweile auch mit drin.
Ja, schön.
Und sie wachsen auf jeden Fall und fühlen sich da auch alle sehr wohl.
Cool, cool. Und du bist dann zu uns ins Superstar Gym gekommen, weil die Eltern natürlich nicht so ein geiles Vertragsverhältnis im Bieten konnten. Nein, Spaß. Aber ich denke halt, du bist in Köln gewesen, hast hier dein Ding gemacht, ne? Und willst auch hier bleiben wahrscheinlich, oder?
Erstmal schon. Also es ist immer noch eine Option, aber es ist schon schwer, Köln zu verlassen, wenn man hier über 10 Jahre lebt, weil es einfach eine sehr hohe Lebensqualität hat.
Ja.
Und meine Freundin und ich fühlen uns natürlich sehr wohl hier, haben eine schöne Wohnung und dann genießt man natürlich auch die Vorzüge einer Großstadt, die man in einem kleinen Seelendorf mit 3000 Einwohnern vielleicht weniger hat.
Mag sein. Ich dachte schon, ich komme aus einem Dorf mit 30.000 Einwohnern, aber
Großstadt.
Das ist schon Metropole im Gegensatz zu euch, ne?
Ja.
Ja, Michael, du hast eine Ausbildung gemacht, also eine Berufsausbildung abgeschlossen, richtig?
Genau, ich bin vor 11 Jahren nach Köln gezogen, habe dann ein duales Studium angefangen bei einer Versicherung hier in Köln, also sprich kombinierte Berufsausbildung mit Studium nebenbei. Hab relativ schnell gemerkt, so nach einem halben Jahr, so richtig ist es das nicht. Nach der Schule mit 18 Jahren dachte ich erstmal, ja, jetzt duales Studium, perfekt, verdienst Geld, machst nebenbei das Studium, bist dann schnell im Job drin, verdienst viel Geld und hast dann ein schönes Leben.
Viel Geld.
Aber ja, das ist ja mit 18 hat man da noch vielleicht andere Prioritäten. Aber habe dann sehr schnell gemerkt, dass es einfach nicht das ist, was ich meinen Rest des Lebens lang machen möchte. Auch einfach in dem Konzern dann einfach auch viele Beispiele gesehen, bei denen ich dachte, okay, das ist nicht der Werdegang, den du dir vorstellst, so möchtest du später nicht werden. Und habe dann schon relativ schnell auch den Eignungstest gemacht an der Sporthochschule, habe dann das duale Studium aber noch fertig gemacht und habe dann 2014 an der Sporthochschule mit dem Bachelor angefangen, den dann 4 Jahre durchgezogen, dann noch den Master draufgesetzt und jetzt dieses Jahr im März bin ich dann endgültig fertig geworden mit meiner Studienkarriere.
Gratuliere nochmal.
Ja, danke.
Schön. Ja, freut mich. Also es ist, du hast ja noch am Freitag, wird noch deine wissenschaftliche Arbeit veröffentlicht.
Genau, richtig? Meine Masterarbeit wurde auch nochmal umgeschrieben, sodass sie jetzt in einem wissenschaftlichen Journal veröffentlicht wird.
Krass.
Und
Können die ganzen TikToker jetzt referieren und
ganz Bezug genau nehmen? Ja, ab sofort immer auf die Studie verweisen. Genau.
Geil.
Die wird jetzt am Freitag veröffentlicht, soweit ich weiß.
Und warum Sporthochschule? Gab es da irgendwie, also weil es jetzt wirklich aufgrund der Lokalität oder hast du gesagt, nee, es muss unbedingt die Kölner Sporthochschule sein oder?
Nee, vorwiegend tatsächlich aufgrund der Lokalität.
Ja.
Ich hatte mich noch in Freiburg zum Beispiel und in Leipzig auch beworben, weil das auch sehr gute Unis sind für Sportwissenschaften, zumindest vom Ruf her. Aber ich habe mich dann 2014 hier in Köln so wohl gefühlt. Mein Bruder war dann noch hier, hatte eine super WG und dann fiel die Entscheidung dann auch nicht so schwer, in Köln zu bleiben.
Ja, nice. Und würdest du sagen, das Studium ist, also es ist ja, man weiß ja, die Kölner SPO, die Sporthochschule, ist ja renommiert, ne? Man sagt irgendwie, man sagt, einer der renommiertesten Sporthochschulen der Welt.
Ja.
Ich belächle das immer, weil ich finde halt generell, wenn man etwas für renommiert betitelt und etikettiert, ist für mich immer wichtig, okay, aufgrund was, ne? So,
ja.
Aber würdest du sagen, ja, der Ruf ist gerechtfertigt, oder hast du dann intern gemerkt, okay, von außen wirkt das natürlich alles ein bisschen imposanter, ja, oder?
Also ich habe immer ganz gerne gesagt, je weiter man weg ist von der Sporthochschule, desto besser ist der Ruf. Die leben natürlich sehr stark von der Forschung im Bereich Sportwissenschaften. Da sind sie auch sehr gut. Da haben die auch viele sehr gute Professoren und Doktoranden. Aber man muss immer unterscheiden zwischen Forschung und Lehre. Und in der Lehre kann ich einfach sagen, dass es super dozentenabhängig ist. Also es kann wirklich sein, dass du Kurse hast, die vom Thema her sehr, sehr spannend sind und einen auch interessieren. Aber wenn dann ein Dozent oder eine Dozentin da ist, die einfach nicht so viel Leidenschaft reinbringt, sage ich mal, und sich nicht so viele Gedanken darüber macht, wie man den Studierenden am besten die Themen vermittelt, dann ist halt letztendlich auch das spannendste Thema irgendwie nicht so richtig cool für dich. Aber wenn du echt einen sehr guten Dozenten hast oder eine Dozentin und die da wirklich auch Spaß und Freude dran hat, die sich wirklich Gedanken macht, wie kriege ich es hin, dass die Studierenden am meisten mitnehmen, auch später für ihren weiteren Weg, dann macht das schon Spaß. Also deshalb würde ich es gar nicht so stark unbedingt von der Institution abhängig machen, sondern mich wirklich auf die Persönlichkeiten letztendlich beschränken, die dir da etwas vermitteln, weil auf die kommt es letztendlich drauf an.
So wie überall im Leben, ne? Auch im Beruf.
Genau.
Eben, ne? Man kann halt einen guten Arbeitgeber oder Arbeitgeberin irgendwie bekommen und auch als Mentor gewinnen, auch als Lebensmentor, der dir auch mal so private Tipps gibt und oder auch merkt, dass es jemand privat nicht gut geht oder so. Und genauso wie an der Uni oder Schule auch. Ne? Es gibt halt immer Lehrer oder ja, Lehrpersonal, sagen wir mal korrekt, Lehrpersonal, was nur da ist, um da zu sein und Job zu machen. Dann gibt es welche, die sind wirklich so, die merken, die passen sich der Dynamik an, der Leistungsfähigkeit, aber auch der Auffassungsfähigkeit der Studierenden. Und ich glaube, wie viele Leute waren so im Durchschnitt im Hörsaal?
Es kommt drauf an. Es gibt größere Vorlesungen, da waren wirklich dann so bis zu 200-300 Leute auch im Hörsaal. Aber wir hatten auch sehr, sehr viele.
Im ersten Semester.
Ja, genau. Also ich glaube, es wurde nie nachgezählt, wie viele dann letztendlich da waren. Aber wir hatten auch sehr viele Seminare, wo wir dann maximal 30 Leute waren.
Ja.
Auch so die ganzen Praxiskurse. Und da muss man natürlich auch sagen, bietet die Sporthochschule schon perfekte Voraussetzungen. Ne? Allein von den Räumlichkeiten, von den Möglichkeiten, Sport zu machen, auch unterschiedliche Sachen auszuprobieren, auch von der Breite der Kurse, die man machen konnte, also überklettern, segeln, rudern, Rennradfahren, Mountainbikefahren, konnte man da wirklich alles ausprobieren. Und das ist natürlich schon schön, wenn eine Sportuni sowas bieten kann.
Gab es da nicht ein Fach oder einen Studiengang, bei dem man theoretisch so voll viele Sachen können musste oder irgendwie voll viele Disziplinen machen musste in einem Semester, um durchzukommen oder eine gewisse Note zumindest haben? War das in Leistung und in
Sport und Leistung?
Sport und Leistung kann das
sein? Ja, ist schon der praxisdominanteste Studiengang, würde ich sagen. Grundsätzlich muss ja jeder erstmal die Eignungsprüfung bestehen. Ist an sich auch wieder so, dass aufgrund der Spiegel-Dokus und Unterhaltungsdokus, so nenne ich es gerne mal, da wirklich immer gesagt wird, oh, der ist ja so schwierig und so heftig. Letztendlich weiß man vorher ganz genau, was man machen muss, wenn man sich 3 bis 6 Monate vorher darauf vorbereitet und eine gewisse Grundsportlichkeit mitbringt, dann kriegt man das in der Regel auch gut hin. Also vielleicht so als Vergleich, die Werte, die man im Eignungstest erreichen muss, sind dann später im Studium von der Note her so 3,3 bis 4,0.
Ist voll okay.
Eben, also es sind jetzt nicht die höchsten Ansprüche. Und wenn man sich einfach gut darauf vorbereitet und halt auch wirklich Bock auf Sport hat und eine gewisse Grundsportlichkeit mitbringt, dann schafft man das auch auf jeden Fall und kriegt das gut hin.
In und du hast überall eine 0,9 gemacht? Oder? So wie ich dich kenne.
Nee, ich hab, aber es hat gereicht.
Es war okay, sagt
er. Im Schwimmen habe ich eine Punktlandung gemacht.
Also wir machen ja auch nochmal hier eine objektive Bewertung deiner Arbeit am Freitag mit einem Forschungsteam hier zusammen. Ja. Wenn du so viel Rechtschreibfehler hast wie ich, dann kriegst du von mir einen Pokal.
Ja, da war ich eigentlich immer sehr pingelig, deshalb hoffe ich, dass da nicht so viele drin sind. Ja, aber im Studium selber dann gibt es ein Basisstudium, was für alle Studiengänge gleich ist.
Ja.
Und da fallen halt dann so Disziplinen drunter wie Schwimmen, Touren, Leichtathletik, Tanzen und Gymnastik.
Mhm. Auch die Theoriefächer sind für alle erstmal gleich im Basisstudium.
Genau.
So wie im Ingenieurstudiengang, ne? Also in so meisten Fakultäten zumindest. Ne?
Genau. Ja. Und dann so ab zweiten, dritten Semester geht es dann eher ein bisschen mehr in die Spezialisierung.
Mhm.
Und ja, so hat man sich dann durchgekämpft.
Mhm. Und was mich immer interessiert ist, ich bin ja erfolgreicher Studienabbrecher, wie die meisten wissen, 3 Semester Wirtschaftsingenieurwesen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Ingenieurwissenschaften studiere, gehe ich logischerweise nicht davon aus, dass alle meine Dozenten oder alle, die auf der Fakultät tätig sind, hauptberuflich zumindest, auch wirklich was ingenieurmäßig gearbeitet haben.
Mhm.
Aber bei Sportstudien und bei so Sporthochschulen will ich halt immer so als Mensch davon ausgehen, dass alle was mit Sport zu tun haben. Kannst du sagen, dass zumindest die Dozenten, die du kennengelernt hast, waren die wirklich alle sportlich oder gab es auch mal so Nerds, die nur Theoretiker waren, die eigentlich mit Sport offensichtlich nichts zu tun hatten? Oder gibt es das? Gibt es bestimmt oder in gewissen Fächern?
Wenig tatsächlich.
Okay.
Also ich muss schon sagen, weil ich meine, um Dozent an einer Sporthochschule zu werden, musst du irgendwie Sportwissenschaften oder ähnliches auch studiert haben. Und von daher fällt mir jetzt spontan tatsächlich niemand an, wo ich sage, okay, warum ist dieser Mensch an der Sporthochschule? Klar.
Aber es wäre wahrscheinlich ab einem gewissen Alter auch überbewertet, oder?
Ja,
wenn man fair ist. Also
klar hat man Dozierende, wo man sieht, okay, die machen vielleicht ein bisschen mehr Sport und die ein bisschen weniger. Aber letztendlich geht es ja auch ums Fachliche.
Mhm.
Ich finde, es wäre schlecht, wenn jetzt irgendwie ein Dozierender überhaupt nichts mit Sport am Hut hat. Aber das war eigentlich in der Regel nicht der Fall.
Weil Fußball gucken tun sie alle, oder?
Ja, so ungefähr.
Nein, das war für mich wirklich immer so diese Neugier. Ich frage mich, ob die wirklich alle auch Sport machen. Und aus der so sachlichen Sicht, wenn man so objektiv ist, würde ich sagen, eigentlich ist es ja egal. Hauptsache, die sind eine gewisse Zeit lang da reingekommen, weil die müssen ja lehren. Ne? Also so wie halt irgendwann gewisse Trainer oder Coaches weltweit alt geworden sind und auch nicht mehr so stemmen konnten, wie sie es vor 20 Jahren getan haben, ist das Wissen ja nicht weggegangen. Oder das Coachen von anderen war ja auch noch wichtig. Aber ich dachte halt immer, zumindest die praxisorientierten oder praxisbegleitenden Dozenten sind schon sportlich. Ne?
Ja, also absolut. Die sind auch echt immer sehr drin in dem Fach, was man dann hatte.
Cool.
Und von daher hat es dann auch Spaß gemacht, weil man wirklich gemerkt hat, okay, die haben auch Praxiserfahrung. Ist ja wie bei uns im Training genauso, wenn ich selber kein Kreuzheben gemacht habe, dann kann ich es auch nicht gut anleiten. So, man muss ja selber auch ein Gefühl einfach für gewisse Dinge entwickeln und die einfach ausprobiert haben, um sie dann auch gut weitergeben zu können.
Und gab es Dinge, die dir auf den Sack gegangen sind, ganz banal ausgedrückt? Also irgendwas, wo du gedacht hast, so, boah, Alter, genau deswegen habe ich jetzt gerade keinen Bock auf diesen Kontext oder ob es menschlich war oder ob es strukturell war, ne? Ob was gestört hat.
Definitiv. Also es gab viele so Seminare, gerade in meinem Studiengang, die dann irgendwie sehr so auf den Gesundheitssport, Gruppentraining so ein bisschen ausgelegt waren, wo dann, weiß nicht, auch viel zu viele davon einfach da waren, so 4 verschiedene, wo dann auch das Problem einfach war, dass wir mit unseren Kommilitonen irgendwie dann Sport so ein bisschen gemacht haben und die dann so tun sollten, dass sie irgendwie eine Krankheit oder ein Handicap haben.
Boah, das ist echt schwer.
Und
so ein Case-Study.
Ja, und da nimmst du einfach nicht viel mit, weil letztendlich waren auch diese Stunden, die dann einzelne Studierende vorbereitet haben, in der Regel nicht benotet.
Oh, okay.
Das heißt, du machst es letztendlich so ein bisschen auch halbgar, weil du halt sagst, okay, Es ist halt, um durchzukommen. Und dementsprechend steckst du da auch so viel Mühe rein. Und es ist natürlich auch schwierig, dann von den Kommilitonen irgendwie zu erwarten, dass die da perfekt irgendeine Krankheit oder ein Handicap nachspielen.
Ist und ja auch schwierig, ne? Ja, auch menschlich. Also.
Genau. Also da hat man dann einfach mehr von, wenn man wirklich mit Menschen auch arbeitet und zu tun hat, wenn man sich mit denen unterhält, die wirklich an bestimmten Handicaps oder auch Erkrankungen leiden, wenn man da einfach viel mehr erfährt und darauf dann auch viel besser eingehen kann und halt wirklich mit der Realität auch konfrontiert wird und nicht irgendwie mit irgendwas Nachgespielten, wo man eigentlich nicht so viel dann letztendlich rauszieht.
Apropos Realität, ich meine, ein wichtiger Punkt aus dieser Folge ist ja für viele, die halt noch, keine Ahnung, im Alter sind oder im Bereich, im Lebensabschnitt, wo sie halt quasi kurz vor Abi sind oder halt Hochschulreife machen und sportlich sind, also hobbytechnisch, aber wahrscheinlich auch diese Ambitionen und diese Wünsche haben, diese Vision, oh, ich will irgendwas mit Sport studieren. Ist die, also wie ist die Realitätskonfrontation, wenn man zum Beispiel Sport studiert hat? Das ist ja wie mit, ich frage jetzt nur so, damit kurz eine Analogie entsteht, eine Brücke. Wenn ich jetzt irgendwie BWL studiert habe oder keine Ahnung, irgendwas anderes Technisches, zum Beispiel Mathematisches, und gehe in mein Berufsleben und merke dann einfach, wie dieses Sprichwort, man macht nur 20% oder 30% von dem, was man gelernt hat.
Ja.
Kriegen die Leute wirklich an eine Spur das, was sie erwarten? Wie ist die Erwartungshaltung, wenn man da reingeht? So? Also stellt man sich das sehr trainingslastig vor und so, stellt man sich mehr Praxis vor und kriegt dann einen Schock? Oder?
Also ich würde sagen, trainingslastig eher weniger tatsächlich. Da lernt man höchstens die Basics. Also zumindest in meinem Studiengang. Ich habe jetzt Gesundheit und Prävention studiert. Ich weiß nicht, wie es im Studiengang Training und Leistung ist, weil ich da auch aus Erfahrungsberichten von Freunden weiß, dass es halt sich eher auf eine oder auf ein, zwei Sportarten dann konzentriert und weniger global letztendlich ist, was Training auch angeht. Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, erstmal muss man sich bewusst machen, dass wenn man Sport studiert, man am Ende nicht rausgeht und weiß, so wie bei Medizin beispielsweise, okay, die nächsten 30, 40 Jahre bin ich jetzt Arzt, sondern du gehst halt in ein Feld, was sehr, sehr breit ist. Das heißt, ich hatte auch ganz lange Probleme, dass ich irgendwie so am Schwimmen war und dachte, okay, jetzt habe ich Bachelor und Master in Sport, aber irgendwie weiß ich überhaupt nicht so richtig, was ich jetzt damit anfange. Und das muss einem natürlich erstmal klar sein. Und ich meine, wenn man vorher schon weiß, okay, ich will unbedingt in die Rehabilitation gehen, in die Sporttherapie oder ähnliches, dann perfekt. Dann kann man sich da sehr gut auf diesem Weg dann auch entlanghangeln. Ansonsten ist es aber auch nicht verkehrt, einfach mal das Ganze auf sich zukommen zu lassen, weil das ist wirklich etwas, was das Studium bieten kann. Du kriegst Einblicke in viele verschiedene Themen, natürlich immer sehr oberflächlich, aber letztendlich ist es ja in allen Studiengängen so, du kriegst eine gewisse Grundlage, lernst verschiedene Bereiche kennen und dann geht es darum, sich auf bestimmte Bereiche einfach zu spezialisieren, bei denen man sich dann vorstellen kann, okay, das ist wirklich etwas, da möchte ich mich vielleicht vertiefen und da sehe ich eine berufliche Zukunft. Und das ist letztendlich das, was das Sportstudium auch kann und was es bieten kann.
Das heißt, am Ende des Tages, wie auch überall in anderen akademischen Ausbildungen oder Weiterbildungen, liegt es am Individuum später, was er daraus macht und wo er hingeht, weil spezialisieren kannst ja nur du dich selbst, weil du diese Entscheidung treffen musst, weil, so wie ich es verstanden habe, wie an der Uni auch, muss die Uni oder die Fakultät sich erstmal hier um fast 100, 200 Leute kümmern und nicht um jeden Einzelnen. Und dafür gibt es wahrscheinlich auch so Kurse, so spezielle Sachen, so volontäre Dinge, die du machen kannst, auch an der Spur. Ne?
Klar, man kann super viel ausprobieren. Ja. Das macht auch echt Spaß. Aber letztendlich, klar, liegt es am Ende an dir selbst, was du machen möchtest, wo du reingehst, weil ich glaube, das ist in jedem Beruf so. Nur auf Grundlage von Theorie und eines Studiums bist du niemals fertig in irgendeinem Beruf.
Safe.
So, Erfahrung ist mindestens genauso wichtig wie das theoretische Wissen, was du irgendwann mal gesammelt hast. Und dann geht es am Ende darum, diese beiden Dinge, sprich Erfahrung und Wissen, miteinander zu kombinieren und da einfach dann das Beste draus zu machen.
Genau, richtig gesagt. Das ist ein sehr gutes Schlussplädoyer. Hier nochmal der Rabattcode für die Spoho. Das hört sich gerade so ein bisschen an wie so eine Spoho-Werbung, wie so zwei Recruiter. Also wenn ihr dieses Jahr euch einschreibt, kriegt ihr nochmal als sportliche
oder ein Stipendium. 0,3 NC abgezogen.
Ey, der Elia, Mann. Das war jetzt gemein. Ja, unser Kollege, der Elia, ist leider dieses Jahr nicht reingerutscht. Aber es war auch der höchste NC, der krasseste Studiengang, für den er sich beworben hatte, ne? Mit dem strengsten NC. Ja,
ich weiß nicht gerade, wie da die NCs sind, aber mein Gott.
Ich glaube, je mehr Leute sich bewerben, desto strenger wird es doch, ne?
Genau, klar.
Ja. Ja, weil der Fitness-Hype ist natürlich in den letzten, ich glaube, es ist eine Korrelation auch, dass wenn jetzt die jungen Leute ja wieder auf dem Fitness-Hype, vor allem so auf TikTok und Social, mehr auf TikTok, da sind ja viel jüngere.
Da kennst du dich besser aus als ich.
Als Spitzbeauftragter für Jugend- und TikTok-Therapie, nein. Also ich sehe das einfach anhand von TikTok-Analytics, dass viele junge Leute, also zwischen 14 und 18, sich mehr für Gym-assoziierte und Fitness-assoziierte Hashtags und Keywords interessieren. Klar, es sind halt sehr grobe Statistiken letzten Endes, weil das ist, TikTok besteht aus der ganzen Welt, darfst du nicht vergessen.
Klar.
Und Instagram ist schon, hat schon sehr viele Limitationen, was Region und Nation und so weiter betrifft.
Vielleicht hat da auch so ein bisschen das Herumschleudern mit verschiedenen Studien von Influencern dazu geführt.
Definitiv.
Dass Wissenschaft vielleicht ein bisschen präsenter ist.
Ja. Aber es ist halt, man darf nicht vergessen, weil so, ich hatte gestern ein Video dazu gemacht, viele nutzen das ja auch letzten Endes, müssen wir sagen, fairerweise, um irgendwie fehlende nachweisliche Referenz mit Studien und theoretischer Expertise zu untermauern. Weil wenn man dann fragt, so irgendwie, ja, was hast du denn aber auf die Beine gestellt? So, ja, ich habe das und das gelesen. Ich sage immer so, um ein Video zu machen, so wie jetzt das zum Beispiel, wir sind jetzt sehr spontan. Also Michael hat gerade trainiert, ich war eben noch im Mediamarkt und wollte ein Verlängerungskabel holen. Also wir sind sehr spontan hier reingejumpt, außer Terminfestlegung. Aber die meisten haben halt einfach eine riesen Vorbereitungszeit, um ein 30-Sekunden-Video vorzubereiten, um quasi Argumente so fertigzustellen, dass man nicht mehr gekontert werden kann. Wenn ich bin halt eher so jemand, der sagt, ey, ich würde gerne mit so einem Experten spontan reden und gucken, was er spontan drauf hat. Weil Vorbereitung kann jeder, auch jemand, der nicht studiert hat. Man muss einfach fleißig sein und sich einfach bemühen und auch wirklich differenziert denken können. Und dazu, glaube ich, ist Erfahrung sehr wichtig, weil Erfahrung mit Menschen oder mit Strukturen zeigt einfach dir oder lässt dir zu spüren, oh, es ist doch anders, wie man denkt oder wie man es gelesen hat. Jetzt würde ich gerne erfahren, also differenzieren, warum es anders ist. Warum in dem Fall Person XY, die Lendenwirbelsäule immer noch einknickt, obwohl wir alles andere beachten, und warum der zu sehr in die Streckung geht und so weiter. Und auch diese Studien, also wir wissen beide, wie Studien aussehen oft, wie die Aussagekraft einer Studie. Ist ja meistens so, dass nur die Zusammenfassung gelesen und als Absolutaussagen in den Raum geworfen werden.
Der wirkliche Mehrwert, den man auch von so einem Studium dann hat, ergibt sich nur, wenn man es hinbekommt, das Wissen, was man irgendwie gelernt hat oder auch aus Studien sich irgendwann mal zusammengestellt hat, wenn man es auch schafft, damit einen Übertrag auf die Praxis zu leisten. Weil sonst ist es leeres Wissen. Dann hat man zwar die Studie, die XY zeigt, dass vielleicht der Trizepskopf über Kopf ein bisschen stärker rekrutiert wird, aber mein Gott, dann hast du irgendeine Person, wo das vielleicht nicht der Fall ist oder die vielleicht überhaupt nicht aufgrund der Beweglichkeit in diese Position reinkommt, und dann kannst du da halt auch nichts weiter mit anfangen. Ja. Deshalb, also letztendlich geht es immer darum, klar, sich umzuschauen, auch zu gucken, was gibt es vielleicht Neues, was wurde vielleicht neu auch festgestellt. Es ist ja, Wissenschaft hat ja auch sehr viel Gutes. Ne? Man muss aber immer bedenken, erstmal ist Wissenschaft meistens ein paar Jahre zurück.
Klar.
Weil erst macht man die Erfahrungen in der Praxis, und wenn man dann gewisse Erfahrungen in der Praxis auch macht und merkt, ah, okay, das könnte interessant sein, das wird vielleicht auch jetzt anders sein gegenüber dem, was bisher gemacht wurde, dann kann man ja erst wirklich mal eine Studie durchführen. So, und das dauert dann ja auch wieder, ne? Du brauchst locker.
Musst du approven, dann musst du validieren,
also
dann musst
bis
du.
Bis mal wirklich so eine Studie fertig ist, kannst du locker 2 Jahre rechnen. je nachdem, was für eine Studie auch. Mhm. Und dann hast du eine Studie mit 20, 30 Leuten vielleicht, wenn es gut läuft. Ja. So, und klar ist es dann schön, wenn man auch irgendwas belegen kann. Aber erstmal geht es, wie gesagt, immer darüber, Wissen einzuordnen und dann auch Rückschlüsse einfach für die Praxis zu ziehen.
Klar. Ja, vor allem halt Studien mit Menschen sind natürlich nochmal extrem multikomplex und so variabel als jetzt eine Studie oder eine Forschung über eine Materie, bei denen sich wahrscheinlich 4, 5 Chemiker oder Physiker zusammensetzen können. Aber bei Menschen ist halt, theoretisch könnte jeder Gemütszustand, der an einem Tag morgens abweicht, jemand wacht schlecht gelaunt auf, irgendwie, keine Ahnung, irgendjemand verunglückt und deine Neurotransmitter sind voll auf Negativmodus, könnte das ja die Studie, zumindest was dein Individuum als Proband betrifft, beeinträchtigen. Ja, also alles beeinträchtigt bei Menschen irgendwie was.
Genau, man kann ja einfach ein banales Beispiel nehmen. Wenn wir jetzt 10 Trainierende bei uns nehmen würden, mit denen 6 Wochen das exakt gleiche Training machen würden, wenn die sich alle gleich ernähren würden, hätten wir 10 unterschiedliche Ergebnisse.
Safe.
Und letztendlich wird in Studien dann irgendwo so ein Mittelwert berechnet, statistisch geguckt, okay, wie sind die Veränderungen? Aber wir haben halt einfach nicht 10 mathematische Größen hier vor uns, sondern 10 verschiedene Menschen, die einfach individuell sind, die unterschiedliche Tagesformen haben, die unterschiedliche Belastungen auch abseits des Trainings haben und auch einfach anatomische unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen. Und das muss man einfach alles berücksichtigen. Und dann muss man schauen, okay, wo sind vielleicht wissenschaftliche Ergebnisse, die grundsätzlich vielleicht ein bisschen unterstützen können, was man macht, ne? Sei es jetzt mal so banale Beispiele von wie Anzahl der Sätze, um irgendwie Hypertrophie zu erreichen oder ähnliches. Da gibt es einfach ganz gute Belege. Das kann man sich zu Hilfe nehmen. Aber trotzdem geht es dann letztendlich darum, den einzelnen Menschen abzuholen und da einfach versuchen, dann das Beste für ihn auf den Weg zu bringen, sodass er sich bestmöglich entwickeln kann.
Genau. Richtig gut gesagt, wirklich. Daher, ich glaube, so als nochmal so letzter Satz zu Studien ist, ja, ist gut, ist wichtig, es ist gut und wichtig, Durchschnittswerte und Mittelwerte rauszubekommen, damit man eine Tendenz hat, wo identische Leute oder identische Personengruppen hingehen. Aber man muss immer zum Schluss sagen, wenn man fair ist, Individualitäten und multikomplexe kausale Aussagen können wir nicht tätigen. Ja. So, das kann man halt einfach nicht. Das ist einfach viel zu individuell. Ja. Ne? Und hat Felix letztens im Seminar bei uns am Wochenende, war ja Felix und Sebastian, hat ja auch gemeint, das habe ich zum ersten Mal gehört tatsächlich, ne, dass Placebo bis zu 6 Monate hält. Alter, leck mich, ey, krass. Also das ist ja echt heftig, was das hier oben machen kann. Ja,
der Kopf
kann, ne?
ist sehr, sehr mächtig.
Heftig.
Deshalb, glaube ich, spielt auch einfach diese Beziehung zwischen Trainer und Mensch einfach eine sehr, sehr wichtige Rolle, weil wenn du es schaffst, die Menschen abzuholen, sie mitzunehmen, ein gutes Verhältnis aufzubauen, Vertrauensverhältnis vor allem, dann hast du schon genau sehr, sehr viel erreicht. Und klar, da musst du auch die Expertise einfach haben, um den Menschen dann auch wirklich einen Mehrwert zu bieten und dann einfach gut zu entwickeln. Aber ich meine, selbst wenn mal eine Phase dann dabei sein sollte, wo vielleicht der oder die Trainierende stagniert, wenn du ein gutes Vertrauensverhältnis hast, dann kannst du das einfach auch viel, viel besser rüberbringen und erklären. Definitiv. Und dann auch einfach die Gründe viel besser erörtern. Ne? Zu schauen, okay, ja, was war denn vielleicht die letzten 3, 4 Wochen los bei dir? Und das geht ja nur, wenn du ein gutes Verhältnis zueinander hast.
Ja, ja, das stimmt. Und würdest du, wenn du, ich meine, du bist jetzt aus den Versicherungen und bist so in der Sporthochschule, dual in der Sporthochschule gegangen, hast neben deinem Vollzeitberuf dein Studium gemacht, hast wahrscheinlich als Jugendlicher auch immer mal wieder so von den Eltern ein bisschen was aus der Physiotherapie abbekommen, nehme ich mal an, so, oder so als Aushilfskraft mal Leute so schwarz therapiert mit 16, 17, während wir Zeitung ausgetragen haben.
Sowas gibt es auf dem Dorf nicht.
Hat mich also manuelle Therapie gemacht, so auf die Hand. Nein, aber also so viel durchlaufen und bist jetzt, ich sag mal, leidenschaftlicher Trainer, weil das, was du hier bei uns machst, wie du mit Leuten arbeitest, wie du im Seminar bist, dein Wissensdurst ist halt permanent und konstant da. Das merkt man einfach. Und ich kann mir das nicht anders beschreiben, als dass du wirklich darum engagiert bist und dass du das willst, als dass du eine Notwendigkeit da siehst, vor allem eine extrinsisch motivierte Notwendigkeit. Mhm. Wenn du jetzt jemanden empfehlen könntest, der sagt, hey, ich will einfach nur wirklich guter Trainer werden. Wir kennen das Thema mit den Trainerlizenzen und Zertifikaten und Abschlüssen und so weiter. Im Grunde genommen gibt es für diejenigen, die es nicht wissen, in Deutschland keine IHK- oder Handwerkskammer-zertifizierte Trainerlizenz, also ein geschützter Beruf des Trainers, gibt es so nicht, auch Coach nicht. Deswegen können das ja viele machen. Hat definitiv seine Vorteile, weil man halt eben sich Quereinstieg entfalten kann, ohne viele bürokratischen Hürden. Der Nachteil ist aber, dass dadurch ein privater Markt entsteht, bei dem mit Marketing eine Trainerlizenz eine höhere Wertigkeit bekommt, als zum Beispiel eine Trainerausbildung bei einem anderen privaten Trainer, der jetzt nicht so weit vertreten ist. Würdest du da sagen, boah, nee, Trainerlizenz macht das unbedingt, oder gibst du da eher individuelle Empfehlungen?
Grundsätzlich muss man erstmal sehr viel Lust darauf haben, Trainer zu sein.
Das ist schon mal gut.
Was auch ganz wichtig ist, glaube ich, einfach selber zu trainieren und da einfach auch Spaß dran zu haben, weil ich meine, wenn ich irgendwas vermitteln müsste, wo ich selber nicht hinterstehe, wo ich selber auch keinen Spaß dran habe, so, dann geht es auch meistens in die Hose, beziehungsweise dann verkauft man sich ein Stück weit auch selbst. Also dann, ja, handelt man einfach nicht authentisch. Und so gewisse Grundlagen, was das Training betrifft, sind nicht verkehrt. Ich weiß nicht, ob es da zwingend eine Grundlagen-Trainerausbildung oder ähnliches sein muss. Wichtig ist, glaube ich, immer, dass man jemanden vor sich hat, der einem das vermittelt, der auch selber Erfahrung hat und da einfach auch schon mehrere Jahre in dem Bereich aktiv war und sehr viele Erfahrungen einfach im Trainingsbereich gesammelt hat. Und das sind, glaube ich, dann die Leute, von denen man am meisten mitnehmen kann.
Also auch wieder Keyword Erfahrung.
Ja.
Ne? Erfahrung.
Erfahrung, ja. Wie gesagt, also Erfahrung gemischt mit Wissen ist einfach, ich glaube, der Goldstandard, von dem man am meisten mitnehmen kann.
Und so das heißt, wenn wir jetzt sagen, ich habe eine Person, die ist 22, ist gerade so mitten im Leben, hat irgendwie Abi gemacht, wäre halt auch fit für eine Hochschulreife, ne, hat noch einen guten Schnitt und so weiter, aber will effizient, was Zeit und Organisation betrifft, so effizient wie möglich ein guter Trainer oder eine Trainerin werden. Also würdest du da wahrscheinlich sagen, dann muss es nicht zwingend auf eine Hochschule gehen, weil die nimmt schon mal mindestens 3 Jahre weg.
Ja, definitiv.
An Erfahrung, die du Vollzeit, Teilzeit sammeln könntest, richtig?
Ja, absolut, klar, keine Frage. Wenn man wirklich dann direkt Trainer werden möchte, am besten irgendwo, weiß nicht, sich vielleicht erstmal anstellen lassen bei einem sehr guten Trainer. Aber auch da muss man natürlich sagen, so ein paar Grundlagen muss man halt drauf mitbringen, haben, weil sonst stellt dich auch kein Trainer an und lässt dich an die Kunden und Kundinnen ran. So deshalb, aber das ist auf jeden Fall der effizientere Weg. Dann natürlich viele Fortbildungen machen, Weiterbildungen machen bei Menschen, die wirklich auch Ahnung von ihrem Fach haben, die halt auch wirklich Erfolge letztendlich vorweisen können. Und ja, dann selber auch einfach sehr, sehr viel lernen und immer, was du schon gesagt hast, ne, wissensdurstig bleiben, sich mit vielen Dingen rechts und links auch beschäftigen. Und dann hat man, glaube ich, auch beste Chancen, Trainer zu werden. Andererseits muss ich sagen, so 3 Jahre vielleicht zu studieren, schadet auch nicht, weil man sich natürlich auch persönlich weiterentwickelt.
Definitiv.
Und eine gewisse Lebenserfahrung dann auch mitbringt. Und die hilft einem natürlich auch im Umgang mit Menschen.
Safe.
Also auch das duale Studium, das ich gemacht habe damals mit 18, hat mir in der Hinsicht sehr viel gebracht, weil ich einfach mit unterschiedlichen Menschen zusammenarbeiten musste, dass ich auch Hierarchien kennengelernt habe, ne, zu Führungskräften, wie man da am besten mit umgeht, wie man es schafft, dass man gut zusammen im Team arbeitet, dass man sich ein Stück weit organisiert, strukturiert. Und das sind natürlich auch alles wichtige Dinge, die man dann später auch als Trainer benötigt.
Also ja, das ist auch das, was ich ja vorhin gesagt habe, ist, ich glaube, wenn ich bin so ein sehr schlechter institutionell systematischer Unterordner, also ich kann mich halt irgendwie schlecht unterordnen. Ich glaube, weil ich dann halt in meine Unkomfortzone komme oder außerhalb meiner Komfortzone gefordert werde, organisatorisch gut zu sein, strukturell gut zu sein. Und das sind so Dinge, die mir nicht liegen. Aber ich glaube, wenn ich zum Beispiel auch das, was mir das Studium definitiv diese drei Semester zumindest gegeben hat, wirklich, dass ich auf einer bestimmten Zeitachse bestimmte Dinge in einer bestimmten Zeitspanne machen muss. Mhm. Also sei es Organisation, auch effizientes Vorgehen, theoretisches, geordnetes Vorgehen und so weiter. Also das ist so, das fördert schon, also nicht nur diese wissenschaftlichen Dinge in einem Studium, sondern auch die außerwissenschaftlichen Sachen. Ja. Das Menschliche, klar, gibt natürlich auch, ich würde jetzt sagen, die Uni ist jetzt nicht das Beste, um zwischenmenschlich sich fit zu machen, sondern ich würde sagen, in der Gastro arbeiten oder jobben. Also irgendwie jobben macht wirklich, wo einfach du viele Menschen hast.
Genau, möglichst viele Menschen letztendlich.
Genau, nicht so im Lager von Amazon oder so. Ne? Dann wird es sogar schon Sachen geben, aber je mehr Menschen du Hallo und Tschüss sagst in deinem Job, desto eher hast du halt eben diese Zwischenmenschlichkeit. Ne? So, das so.
Ja. Und lernst auch einfach verschiedene Typen kennen.
Safe, damit du halt schön in Schubladen stecken kannst und kannst. Ne?
Genau so, ja.
Ja, cool. Und eine Sache noch, du bist ja einer der renommiertsten Kaffee-Experten. Also Michael, warte, das muss ich jetzt wirklich richtig geil rüberbringen. Michael ist ehrenpromovierter Kaffee-Experte. Michael weiß mehr über Kaffee als all die Kaffeebesitzer, die ich kenne. Habe ich das Gefühl zumindest. Und der hat zu Hause ein Kaffee-Equipment, wahrscheinlich ein Etat von bestimmt ein paar.
Möchte ich nicht drüber reden.
Euro. Und seine Freundin freut sich da auf jeden Fall. Aber sie macht ja jetzt auch eine Latte-Art-Ausbildung. Das ist so eine.
Ist sie schon fertig?
Familienclan-Ding jetzt geworden. Michael, warum bist du so ein Kaffee-Fetischist? Und du trinkst ja nicht mal so viel Kaffee wie ich vor allem. Never take your own drugs.
Ähnlich, glaube ich, wie mit dem Training. Das ist einfach eine Leidenschaft, die sich entwickelt hat. Ich wurde angesteckt vor ein paar Jahren von einem, der nochmal ein ganz anderes Level ist.
Gibt es noch krassere als du?
Ja, absolut, klar. Gibt es ja immer. Und es hat mich einfach absolut fasziniert, was man aus Kaffeebohnen alles rausholen kann. Gerade wenn man irgendwie nur diesen Industriekaffee an Anführungszeichen gewohnt ist, der einfach schwarz, stark und bitter ist. Und wenn man dann mal wirklich einen Kaffee probiert, der wirklich teeähnlich schmeckt, wo Aromen man mitbekommt und schmecken kann, die man sonst noch nie erlebt hat, dann ist das einfach etwas, was mich sehr schnell begeistert.
Er kriegt schon Tränen in den Augen, ich merke das schon.
Und für mich bedeutet das auch einfach ein Stück weit Genuss.
Ja.
So auch die Zubereitung holt einen einfach auch runter. Und ja, es ist einfach Freude und ein schönes Hobby von mir geworden in den letzten Jahren.
Aber wir wollten ja tatsächlich einen Kaffee-Workshop machen hier bei uns mal, oder? Ich meine so einfach so vielleicht so intern für die Kunden. Oh, jetzt habe ich es gesagt, so an Weihnachten oder so, wäre doch auch cool. Aber wie viele Kaffee-Zubereitungsarten gibt es? Warte, ich zähle mal ein paar auf, damit du mich ergänzen kannst. V60, French Press, dann halt mit so einem Filter.
Ja, ich würde also, würd das vielleicht anders unterteilen. Also einmal Handfilter als Zubereitungsmethode. Ja. Dann kann man Immersion Brew wohl als eine Zubereitungsmethode bezeichnen. Das ist beispielsweise French Press, wo einfach das Kaffeepulver mit dem Wasser direkt in Kontakt kommt.
Mhm.
Dann mit Druck, also sprich Siebträgermaschinen, wo eben mit sehr viel Druck der Kaffee extrahiert wird. Dann, ja gut, so Vollautomat ist irgendwie so ein Zwischending.
Dallmayr mit diesem Pappbecher unten. So.
Ja, aber ich würde mal sagen, das sind so die Hauptzubereitungsmethoden. Also wirklich Handfilter, sprich, man übergießt das Kaffeepulver letztendlich.
Da kommt es auch auf die Temperatur und so. Also es kommt ja immer auf die Temperatur an.
Genau, und dann lässt man es quasi langsam extrahieren. Dann Immersion, also direkter Kontakt zwischen Wasser und Kaffeepulver. Und dann lässt man es einfach für ein paar Minuten stehen. Da gibt es natürlich auch Wissenschaften zu, wie man da das beste Rezept letztendlich hinbekommt. Und ja, das sind dann noch so Sachen. Dann kann man natürlich noch kalt und warm brühen mit Eis und was weiß ich nicht alles. Also wenn man damit einmal anfängt, dann wird man nie fertig, genau wie mit dem Training.
Heftig. Heftig. Also wirklich so viel, als er seine Siebträgermaschine geschenkt bekommen hat, wurden wir natürlich hier zum Flat White eingeladen. Erstmal zum Espresso, zum Kaffeebohnen testen und dann Flat White. Das ist einfach, wie du das in der Ecke gemacht hast. Der war dann so voll leidenschaftlich in der Ecke. Du hast so gemerkt, wie dieser Vibe in der Ecke an der Kaffeemaschine, so wie schön harmonisch das alles war. Nein, ich finde das voll cool. Ich habe schon immer gedacht, ich kenne mich mit Kaffee aus, weil ich halt weiß, wie man Herz oder ein Blatt in Kaffee reinmacht. Das habe ich mal so gelernt, aber so random. Ich mache das immer so random. Ich kenne die Technik nicht, aber ich habe es halt mal irgendwann random hinbekommen. Mhm. Seitdem mache ich das immer so gefühlt und irgendwas kommt immer bei raus. Herz ist am leichtesten, ne? So würde ich jetzt sagen. Ja. Ne? Kannst du eine Kurzhantel in so ein Latte Macchiato reinmachen?
Da arbeite ich gerade dran. Aber nur mit Super Saiyajin Logo.
Mit den, machst du einfach eine Kurzhantel für mein Arbeitsvolumen für die Waden, also nur 1-Kilo-Hantel.
Ja, das kriege ich.
Kleinste. Ja, geil. Ja, was sind die drei wichtigsten Dinge, die du in diesen drei Phasen der beruflichen, persönlichen Entwicklung gelernt hast? Also von Versicherung zur Sporthof und Sport zur Trainertätigkeit?
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Hm. Ich würde sagen, im Versicherungsbereich wirklich organisiertes Arbeiten. Mhm. In der Spoholaufzeit selbstständiges Vertiefen von Themen, die einen interessieren. Also, dass man einfach klar oberflächlich irgendwie was mitbekommt, aber es dann darum geht, dass, wenn dich wirklich was interessiert, du da selber einfach tiefer reintauchen musst. Und das Letzte ist wirklich, du lernst mit jedem einzelnen Coaching was dazu, wie du besser coachen kannst. Also da einfach Erfahrung ist key.
Geil. Ja, es ist wieder zum dritten Mal das Wort gefallen, Erfahrung. In dem Sinne möchte ich mich für diese Erfahrung dieser Podcast-Folge bei dir bedanken. Die Security wird dich rausbegleiten.
Ja, vielen Dank fürs hier sein. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja,
mal gucken, vielleicht
meinerseits.
Vielleicht klappt es ja jetzt mit der Podcast-Karriere.
Ja, warum denn nicht, ne? Also Kaffee und Kuchen mit Michael Stiller. Das wäre doch Stiller, Skipper. Jetzt habe ich an Michael Stiller, ich kannte nämlich einen Michael Stiller, der auch mit mir mal gearbeitet hat. Lustig. Shoutout an Micha. Ich weiß nicht, ob es dich noch gibt. Ich hoffe, dir geht's gut. Voll gemeint. Ja, schön. Danke, dass ihr zugeschaltet habt. Als ob das eine Live-Sendung wäre. Ja. Muss echt noch üben an
ganz
meinen
wichtig,
Intros und Outros.
Kenne ich aus anderen Podcasts. Nicht vergessen, 5 Sterne dazulassen. Vielleicht einen Kommentar, wenn es euch gefallen hat.
So sieht's aus. Und ich habe Michas Account verlinkt. Bitte folgt ihm. Und seine Kaffeebohnen kommen Ende des Jahres auf den Markt. Auf jeden Fall handgepflückt und handgeröstet mit so einem Feuerzeug. Ne?
Ja, ich weiß nicht, ob das so gut klappen würde.
Micha, danke, ne?
Danke dir auch.
So, und unser
Servus. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.